We're doomed.
We're saved.
Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler.
We're doomed, we're saved. Hallo, willkommen zurück, Isi.
Hallo.
Wie geht's?
Sehr gut.
Wir haben in der ersten Folge im Prinzip so, ja, man würde sagen, the lay of the land ein bisschen beleuchtet, was es mit der Biorevolution auf sich hat.
Ja.
Und wollen jetzt mal weiter voranschreiten mit Antibiotika.
Mhm.
Ein Thema, das sicherlich vielen von uns, geht mir auch so, über Zeitungsartikel, ähnliches, Berichterstattung in elektronischen Medien, nicht 100% fremd ist, dass es da Probleme gibt, aber wie gravierend die sind, das ist, glaube ich, wenig kommuniziert, zumindest mal in der Allgemeinheit. Und ich glaube, du hast ein paar gute Zitate mitgebracht, vielleicht zum Einstieg.
Ja, also es gibt ein sehr wichtiges, also ich bringe das mal übersetzt nur im Kontext, wichtiges Zitat von dem Finder des Penicillins, Sir Alexander Fleming, der bereits ziemlich nah an der Erkenntnis, dass man das Penicillin zur Behandlung von bakteriellen Infektionen in Menschen benutzen kann, festgestellt hat, dass das wirkungslos wird, wenn die Menschen sich damit selbst behandeln und es in der falschen Dosierung oder in zu kurzen Abständen nehmen und darauf basierend eben eine Resistenz sich entwickelt. Also das wurde sozusagen, und er hat das dann auch nochmal in seiner Rede, als er den Nobelpreis bekommen hat, erwähnt, dass eben diese Resistenz schon ein inhärenter Faktor, ein angelegter Faktor ist. Ein anderer sehr schöner Quote ist von einem Joshua Lederberg, der auch den Nobelpreis bekommen hat. Ich sage ihn mal auf Englisch und dann übersetzt: The future of humanity and microbes likely will unfold as episodes of a suspense thriller that could be titled Our Wits versus Their Genes. Also die Zukunft der Menschheit und von Mikroben, Bakterien, wird sich wahrscheinlich wie die Episoden eines Thrillers darstellen, dass unsere Intelligenz gegen ihre Gene. Und das ist das, was wir gerade sehen, dass eben die Gene der Bakterien am Gewinnen sind und unsere Intelligenz oder zumindest unser Wille, unsere Intelligenz einzusetzen, leider etwas nachlässt.
Können wir den Fleming zeitlich ganz kurz nochmal einordnen, wann der schon diese Bedenken geäußert hat?
Also das Finden des Penicillins war 1928. Der Nobelpreis wurde, glaube ich, irgendwie in den mittleren 40er Jahren verliehen. Und er hat die, glaube ich, schon also Anfang der 40er Jahre diese Bedenken geäußert.
Meine Güte, also genug Zeit eigentlich über solche Dinge nachzudenken für die Menschheit. Das hat sich scheinbar nicht gemacht. Antibiotika sind verführerisch irgendwie. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Gell? Du und ich, glaube ich, auch. Wir gehen zum Arzt und also ich erinnere mich zuletzt bei einem zahnchirurgischen Eingriff. Dann hat man so eine kleine OP und geht dann raus. Und was kriegt man aufgeschrieben? Ein Antibiotikum natürlich und muss das 7 Tage lang nehmen. Möglicherweise in Vor-Antibiotika-Zeiten wäre das anders ausgegangen, aber so ist es nun mal. Das wird uns verschrieben und ist so, hat sich etabliert als Allzweckwaffe, oder?
Absolut, absolut. Und ursprünglich hat man natürlich erstmal gemerkt, man kann damit Krankheiten behandeln. Und die große Erfolgsgeschichte war von Penicillin, hat eigentlich während dem Zweiten Weltkrieg begonnen, wo man die Soldaten damit behandelt hat und eben Wundinfektionen verhindern konnte. Und dann hat man aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es noch viele andere gute Benutzungsmöglichkeiten für Antibiotika gibt. Also während allen OPs, wie jetzt deiner Zahn-OP, aber auch alle anderen, also auch während einer Hüft-OP oder einer Organtransplantation oder also jegliche Eingriffe sind dadurch erleichtert und zu größten Teilen auch nur deshalb so möglich, wie wir sie heute machen, weil man Antibiotika hat, um zu verhindern, dass der offene Patient durch Bakterien also ja beeinflusst wird und dann eben eine potenziell tödliche Infektion davon trägt. Und hätte man das nicht, wären viele der auch relativ routinemäßigen Eingriffe so nicht möglich, beziehungsweise mit einer hohen Sterblichkeit verbunden, sozusagen, so wie man eben vor der Erfindung von Antibiotika und natürlich auch der, sage ich mal, etwas höheren Hygiene im Krankenhausbereich. Einfach, das war schon, sage ich mal, ein Gamble, eine OP durchzuführen. Da hatte man eine sehr, sehr hohe Chance, zu sterben.
Nicht zu überleben.
Genau. Und gleichzeitig kriegt man natürlich Antibiotika verschrieben für sehr viele Krankheiten. Und für viele davon helfen sie leider nicht. Also ganz selten, dass man kennt das ja selber, man geht zum Arzt. Also es ist ja in den meisten Fällen nicht so, dass der Arzt herausfindet, was man hat, sondern der schaut einem, der fragt, was man für ein Problem hat. Dann hat man meistens Halsschmerzen oder Husten oder Schnupfen oder eine Mischung davon. Und dann sagt er, oh, Sie haben wahrscheinlich eine Erkältung oder Grippe oder irgendwas und man kriegt Antibiotika verschrieben. Aber Antibiotika helfen wirklich nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Und alle Viruserkrankungen, also zum Beispiel die Grippe, da macht das Antibiotikum absolut nichts. Das Problem ist natürlich, dass man so eine negative Bias bekommt oder eine positive Bias, weil es geht einem ja danach besser. Also man nimmt das Antibiotikum und ein paar Tage später fühlt man sich wieder gut. Das wäre aber, das hätte das Immunsystem auch ohne das Antibiotikum geschafft. Aber natürlich denkt der Mensch, oh, das Antibiotikum hat mir geholfen und der Arzt kriegt auch das positive Feedback.
Klar.
Also ich kenne das selber. Also ich hatte zum Glück früher eine Ärztin, die relativ sparsam mit Antibiotika umgegangen ist, aber ich habe auch im Ausland gelebt, in Holland und in Dänemark. Und besonders in Holland haben die das einfach so mal ausgeschüttet. Also, und ich bin jemand, ich nehme die Antibiotika dann eher nicht, auch wenn ich sie verschrieben kriege. Es sei denn, also es gibt einige Sachen.
Geht mir genauso.
Ja. Und natürlich, also was das Allerschlimmste ist, und das ist auch das, was Fleming in seiner Rede damals erwähnt hat, ist eben die zu niedrige Dosis. Und diese zu niedrige Dosis erreicht man, wenn man entweder das Antibiotikum nicht rechtzeitig nimmt oder auslässt und wenn man es nicht lang genug nimmt. Und das ist, glaube ich, was wir alle machen, das Antibiotikum einfach nicht fertig zu nehmen. Und damit gibt man natürlich den Bakterien die Chance, sich daran zu gewöhnen und eine Resistenz auszubilden, ohne vollkommen abgetötet zu werden. Das ist also sozusagen das Schlimmste, was man machen kann. Ich mache das sogar trotzdem, obwohl ich es weiß.
Die Wunderdroge Penicillin bzw. Antibiotika, die manchmal ja quasi, wie du gerade erläutert hast, ein Placebo ist. Ne? Mhm. Also gerade wenn es eben nicht bakteriell ist. Ne? Übrigens auch angewandt wird. Ich habe mich gerade gekümmert um das Thema Tiertransporte und Kälber, die eigentlich Muttermilch trinken, die kriegen auch, damit sie aufgrund der Mangelerscheinung und so weiter, nicht sterben oder nicht ein hoher Verlust an Tieren da ist, kriegen eben auch Antibiotika. Und wir wissen das natürlich aus der Fleischwirtschaft, auch aus anderen Stellen. Hat das auch Auswirkungen, wenn das dann verzehrt wird?
Absolut. Und das ist natürlich eine der weiteren großen Thematiken hierbei. Also wir haben natürlich die menschliche Benutzung von Antibiotika, aber man hat relativ früh auch festgestellt, dass Antibiotika für jegliche, also Viehzucht jeglicher Art einfach den Ertrag, also die industrialisierte Fleisch- und Milchproduktion oder auch Fischproduktion einfach dadurch erleichtert wird, wenn man die Tiere, die unter nicht besonders hygienischen Bedingungen leben, ob das jetzt Hühner in der Hühnerfarm sind oder Kälber, die transportiert werden, wie du gerade erwähnt hast, oder auch die Fische, die in diesen riesigen Aquakulturen leben, den Tieren geht's in diesem Kontext nicht gut, weil die keinen, also das ist nicht hygienisch genug. Und gibt man ihnen dazu Antibiotika, verhindert das natürlich die Krankheiten. Und dann hat man relativ früh erstmal festgestellt, dass die Tiere einfach größer werden. Und das war besonders in der Schweinezucht der Fall. Also, dass man kleine Ferkel aufzieht und gibt man denen Antibiotika, dann wachsen die, weiß ich nicht, 20-30% besser, als würde man das nicht tun. Interessanterweise gibt es jetzt Studien, wo gezeigt wurde, dass in der biologischen Landwirtschaft es keinen förderlichen Effekt hat, also oder ganz wenig. Also die Tiere werden tatsächlich nicht viel größer dadurch. Das heißt also, nur unser wirklich schlechtes System, was wir haben, dass man also die Tiere unter schrecklichen Bedingungen hält, verlangt, dass Antibiotika eingesetzt werden. Das ist inzwischen verboten in den meisten Ländern in der EU auch schon ziemlich lange, dass man also präventiv Antibiotika gibt, also dass man ohne, dass eine Krankheit vorhanden ist. Ich glaube, in der Realität sieht es leider recht anders aus, weil man muss ja nur nachweisen, dass die Tiere krank sind, damit man Antibiotika geben kann. Das bringt uns dann, also ich meine, das ist dann so ein circular argument zu sagen,
genau.
Jetzt haben wir natürlich wieder in unserem Putenhof, wo die Tiere unter den unhygienischsten Bedingungen leben, werden natürlich die Tiere krank, da müssen wir wieder Antibiotika geben.
Eben drum, genau.
Und dann kommt es also, aufs
vicious circle. Genau.
Exactly. Mhm. Und in manchen Ländern, nicht in der EU, glaube ich, oder zumeist nicht, werden Antibiotika tatsächlich auch zur Schädlingsbekämpfung für zum Beispiel Obstbäume. Also in Amerika wird das zum Beispiel gemacht, dass einfach Antibiotika versprüht werden dort als Pestizid. Man nimmt diese Antibiotika, die dort ausgeschieden werden von den Tieren auf. Man nimmt die auf, indem man das Fleisch isst oder die Milch trinkt. Man nimmt aber natürlich auch die Tiere, die Ausscheidungen der Tiere werden ja zum Beispiel zum Düngen benutzt und gelangen auch ins Wasser und zum Teil sogar in die Luft. Und das verändert die Bakterien in der Umgebung, das sogenannte Mikrobiom des Ökosystems. Also alle Bakterien zusammen bilden in einem System, bilden das sogenannte Mikrobiom. Das sind ganz viele Bakterien, die einfach in Erde, Wasser und Luft leben und natürlich die Bakterien, die wir Menschen und unsere Nutztiere ausscheiden. Und die mischen sich zusammen und dadurch es gibt einen sogenannten Herdeneffekt auch in menschlichen Populationen. Das heißt, diese Antibiotikaresistenzen kommen auch in Menschen vor, die noch nie im Leben Antibiotika genommen haben.
Ja, also Isi, ich möchte jetzt gerne mal, dass wir genau das wieder einfangen zum Hauptthema, we're doomed, we're saved. Also an welcher Stelle sind wir wirklich verflucht mit den Antibiotikaresistenzen und an welcher Stelle könnten wir gerettet werden? Mhm. Ich glaube, für ein allgemeineres Verständnis wäre es, nochmal einen Schritt zurückzugehen, ganz wichtig und zu sagen, was ist Penicillin? Was ist ein Antibiotikum, wie es wirkt und wie kommt es überhaupt zu dieser Resistenz? Damit wir dann weiterreden können über die tatsächlichen Gefahren. Also das hört sich bisher sehr doomed an, aber ich bin mir sicher, wir finden auch eine Ecke, wo wir gerettet werden können. Ne?
Auf jeden Fall.
Mal gucken.
Und also tatsächlich der Grund, warum wir dieses Thema auch in dieser Reihe We're Doomed, We're Saved besprechen, weil ich finde, das ein interessantes historisches Beispiel dafür ist, wie die Menschheit mit ihren großen Erfindungen oder mit ihren großen wissenschaftlichen Erfolgen umgeht. Also, dass man eben sieht, also theoretisch wären Antibiotika ein absolut utopisches Szenario gewesen, dass die Lebenserwartung tatsächlich von durchschnittlich, glaube ich, irgendwie paar 30 oder 40 Jahren auf 80 Jahre erhöht hat. Das ist also natürlich mit besseren Hygienebedingungen und auch besserer Ernährung, aber das ist schon massiv, muss man mal sagen.
Naja, ich wäre schon für 18 Jahre dann nach dieser Matte wäre schon unter der Erde, ne?
Ja,
genau. Also ich bin ganz happy,
da zu sein. Muss gleich nochmal gucken, vielleicht waren es auch 50, aber es ist auf jeden Fall.
Ich glaube, 40 ist gar nicht schlecht.
Ich glaube, 40 war es, glaube ich. Mhm. Also dann bin ich in 2 Jahren dran. Also das ist natürlich der Durchschnitt. Aber was ist genau ein Antibiotikum? Also das ist tatsächlich ein relativ lose gefasster Begriff. Antibiotikum, also Anti-Leben, lebensverhindernd heißt, sind Substanzen, die Bakterien töten. Tatsächlich gibt es viele Substanzen, die Bakterien, also Alkohol, hochkonzentrierter Alkohol tötet Bakterien. Das benutzt man ja zum Beispiel zum Abwischen von Oberflächen oder zum Händewaschen. Seife tötet Bakterien, ist aber kein Antibiotikum. Antibiotika sind meistens Substanzen, die aus anderen Organismen stammen und zwar meistens entweder aus Pilzen. Penicillin kommt aus dem Schimmelpilz tatsächlich oder aus anderen Bakterien, meistens Bakterien, die in der Erde leben oder also alte Bakterienstämme, die in besonders speziellen Bedingungen leben, also zum Beispiel die eine besonders hohe Hitze oder Säure- oder Salztoleranz haben, die haben oft antibiotische Substanzen. Und tatsächlich interessanterweise, dass die Grundlage für Penicillin, also Schimmelpilz, wurde auch schon im alten Ägypten, hat man schimmeliges Brot auf Wunden gelegt. Also man hat schon
schon verstanden.
Man hatte das schon lange verstanden, also in vielen Kulturen, dass der Schimmelpilz was helfen kann. Mhm. Ganz interessant, ja. Genau, und wie entstehen die Resistenzen? Dafür müssen wir einen kleinen Umweg um Evolution machen.
Okay.
Das wird uns, glaube ich, in fast allen Episoden wieder begegnen, die Evolution, weil das eben eines der Grundprinzipien von biologischen Organismen ist, dass sie sich an ihre Umgebung anpassen. Und das heißt, dass Organismen haben einen Vorteil, umso besser sie an ihre Umgebung angepasst sind. Im Falle von Bakterien heißt das, wenn ihre Umgebung mit Antibiotika befüllt ist, die für sie tödlich sind, dann haben sie, wenn sie sich daran anpassen, also wenn sie irgendwie einen Überlebensvorteil entwickeln, die Chance, dieser Tötung durch das Antibiotikum zu entgehen. Diese Evolution gibt es für alle Organismen. Bei Menschen dauert das sehr lange. Und bei, würde mal sagen, umso größer und umso komplexer der Organismus, umso länger, grob, dauert die Evolution. Aber ein Bakterium ist sehr simpel vom genetischen Make-up, aber auch einfach von der, also es ist eine einzelne Zelle mit wenig innerer Komplexität. Das heißt also, schon innerhalb von 10 Tagen können Bakterien eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln, einfach durch diese natürliche Selektion. Wow. Mhm. Und das ist jetzt der normale evolutionäre Mechanismus. Dann haben wir bei Bakterien noch ein paar, sage ich mal, extra Optionen, die andere Organismen weniger oder, sage ich mal, die bei Bakterien besonders gut funktionieren. Das eine ist, dass sie sozusagen eine Winterschlaffunktion haben. Also nicht alle, aber es gibt viele Bakterien, die Sporen bilden können. Das heißt, die bilden eine feste Hülle, die sie sozusagen einschließt und gegen Hitze und gegen Alkohol oder gegen alle möglichen Dinge, die sie töten könnten, schützt. Und dieser Zustand in der Sporenform erlaubt ihnen einfach ganz lange zu überleben, ohne dass sie wieder angegriffen werden. Das heißt, sie können einfach das ausharren und dann wiederkommen.
Der Winterschlaf, der Winterschlaf, sozusagen, ja, wie beim Bären.
Genau. Mhm. Sehr bekannte Beispiele dafür sind Tetanus und das Botulinumtoxin, die tatsächlich früher in Konservendosen oft gefunden wurden. Und wenn man das dann zu sich genommen hat, ist man eben davon gestorben. Und da gibt es ein Bakterium, das da große Probleme macht. Das ist das C. diff. Das ist ein sporenbildendes Bakterium, was den Darm befällt und was wohl ein Riesenproblem in Krankenhäusern ist, weil diese Sporen einfach sehr, sehr schlecht wegzukriegen sind. Und Leute, die unter dieser Erkrankung leiden, müssen Einzelzimmer haben. Danach muss das Zimmer komplett desinfiziert werden. Und immer noch ist die Chance, dass sich das überträgt, einfach sehr hoch.
Unkaputtbar.
Ziemlich unkaputtbar. Und dann gibt es einen weiteren, und der ist, muss ich sagen, auch ziemlich faszinierend, Mechanismus. Und zwar ist das der horizontale Gentransfer. Das bedeutet, dass Organismen untereinander Gene austauschen können. Normalerweise, das ist etwas, das ist relativ neu gefunden worden, dass es auch in höheren Organismen der Fall ist. Aber in Bakterien ist das einfach ein relativ bekannter Mechanismus, dass sie untereinander Gene austauschen. Das Problem ist, dass wir zu einem relativ großen Teil aus Bakterienzellen bestehen. Also der Mensch enthält mehr Bakterienzellen als menschliche Zellen. Muss man sich vor Augen führen, die leben in unserem Darm, auf unserer Haut, in allen Geweben und die haben da auch ihre Funktion. Und diese Bakterien, wenn die mit den Antibiotika in Berührung kommen, dann entwickeln die natürlich Resistenzen. Wenn dann jetzt ein böses Bakterium reinkommt, dann können die weitergeben über horizontalen Gentransfer. Und das ist ein Riesenproblem.
Wow, also alles auf der Doom-Seite. Nun ist natürlich die Frage der Strategien. Wir haben ja einleitend dazu schon mal referiert, wie der Umgang mit Antibiotika insgesamt in der Medizin, aber auch darüber hinaus, Pflanzen, Tiere, um sich gegriffen hat seit Entdeckung und im Prinzip ein riesiger, steiler Siegeszug war. Nun gibt es die Erkenntnis natürlich schon lange, das haben wir direkt am Anfang gehört, das ist eine endliche Erfolgsgeschichte aufgrund dieser Resistenzen. Nun wissen wir natürlich, dass die Wissenschaft schon vor einiger Zeit versucht hat, so Last-Resort-Geschichten, also im Prinzip, wenn alles nichts mehr hilft, dann haben wir immer noch diese speziellen Antibiotika, die uns sozusagen retten können. Aber auch da überwiegt die Problemlage inzwischen, ne?
Also es ist so, dass gegen alle Antibiotika, die benutzt werden, um Menschen zu behandeln, es auch Resistenzen gibt. Also keine der Antibiotika-Klassen, die zur medizinischen Behandlung verwendet werden, sind sage ich mal, resistenzfrei oder also gibt es keine resistenten Bakterien zum jetzigen Zeitpunkt. Gleichzeitig muss man sagen, dass seit den 1980er Jahren keine neuen Klassen von Antibiotika auf den Markt gekommen sind, also zur Behandlung von Patienten zugelassen werden. Klassen von Antibiotika werden je nach ihrem Wirkmechanismus eingeteilt, also was sie dem Bakterium antun. Das können zum Beispiel die Zellwand oder die Membran, die das Bakterium umgibt, zerbrechen. Die können den Metabolismus aufhalten, die können die DNA-Synthese anhalten. Es gibt verschiedene Mechanismen, über die funktionieren. Und das Problem ist, dass man sozusagen es gibt in der Wissenschaft einen Begriff, der nennt sich low-hanging fruit. Das heißt, man findet die Sachen, die am naheliegendsten sind und die am besten funktionieren. Ich würde mal sagen, Penicillin könnte man als low-hanging fruit einschätzen, weil eben das über diesen Schimmelpilz kommt, der auch schon lange bekannt war und der auch sehr prävalent ist. Den gibt es überall. Wenn man jetzt neue Antibiotika finden muss, dann muss man viel länger suchen und viel mehr Energie und viel mehr Geld da reinstecken.
Und komplett neue Wege gehen.
Um
das wirklich zu entdecken. Mhm. Also es ist nicht mehr so einfach wie in der Tradition und das, wo man sich bisher drauf gestützt und gestürzt hat, sondern muss auch unkonventionell daran gehen, kann ich mir vorstellen.
Ne? Ja, und es gibt einige ganz interessante Varianten, wie das gemacht wird. Eine davon ist einfach, anstatt die Bakterien in anderen Organismen zu suchen, was der klassische Weg ist, also entweder Pilzen oder in Bakterien, die in der Erde leben, das sind so die klassischen Wege, um die zu finden, ist einfach die zu designen. Antibiotika, also chemisch zu designen. Das wird in anderen Bereichen der Medikamentenentwicklung etwas häufiger gemacht, aber für Antibiotika ist das was es nicht so oft gibt. Und es gibt eine Firma, die Entasis heißt, die aus AstraZeneca, also eine große Pharmafirma, die Antibiotika-Forschung eingestellt hat, hervorgegangen ist. Also das sind die Leute, die dort weggegangen sind und weitergemacht haben. Die fokussieren sich tatsächlich auf dieses Design von neuen Antibiotika.
Entstehen die eigentlich dann im Zweifelsfall am Rechner oder im Labor?
Beides.
Okay.
Also erstmal am Rechner und dann im Labor.
Ja, also genau. Sie müssen der Proof, also sozusagen der Nachweis, dass das funktioniert, geschieht dann im Labor, genau. Aber die ganze Vorarbeit am Rechner, der eben sehr, sehr schnell Routinen eben durchführen kann. Ne?
Genau, also beziehungsweise muss da, glaube ich, schon, das ist ziemlich schwierig und da muss ein sehr erfahrener Chemiker sehr viel, sage ich mal, kognitive Energie reinstecken, damit das funktioniert.
Also damit die Modelle funktionieren.
Damit die Modelle funktionieren und die Modelle richtig trainiert werden können. Und also das ist zum Beispiel was ich als Biologe wirklich nur sehr am Rande überhaupt verstehen kann, was die da machen. Also es ist sehr, sehr spezifisch und erfordert, glaube ich, was man oft braucht in der Medikamentenentwicklung, glaube ich, ist Intuition. Und das glaube ich.
Tatsächlich?
Ja. Und ich glaube, das ist was einer der Fälle, wo das sehr wichtig ist.
Ganz kurz zwischendurch. Kann uns da etwas sehr Unkreatives, Unintuitives zur Hilfe kommen, nämlich AI,
künstliche
Intelligenz mit großen Daten, die dann einfach mit Nullen und Einsen abgeglichen werden können?
Genau, und das ist eine andere Variante, wie man jetzt daran geht. Es gibt Datenbanken, die alle potenziell medikamentwirksamen chemischen Verbindungen enthalten, inklusive solcher, die auch als Medikamente schon wirken. Und man kann diese künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence Algorithmen darüber laufen lassen und die vorhersagen dann, welche davon als Antibiotika wirken. Und tatsächlich hat das ein MIT-Team, glaube ich, 2020 auch gemacht und ein neues Antibiotikum, was eine neue Klasse sein könnte, hervorgesagt, das in Zellen funktioniert hat. Das heißt natürlich lange noch nicht, dass es in Menschen funktioniert, ist aber trotzdem schon mal ein Schritt. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Varianten. Zum einen ist es einfach wirklich eine Labormethode, um besser verschiedene Organismen zu screenen. Es ist nicht so leicht, diese Bakterien und diese obskuren Bakterien und Pilze in einem Labor wachsen zu lassen. Die sind ein ganz anderer. Also zum Teil werden die aus heißen Quellen oder so isoliert. Das wollen nicht in einem Laborinkubator gerne wachsen.
Nee,
da,
klar. Ja, ja.
Und da gibt es solche Methoden, dass man zum Beispiel für erdlebende Bakterien, die wie so eine kleine Brutkammer in die Erde reinsteckt und die ein einzelnes Bakterium da drin kultiviert und schaut, wo kriegt man Substanzen raus, die relevant sein könnten. Mhm. Und last but not least, was ziemlich interessant und cool ist. Und wir werden in der nächsten Episode über CRISPR sprechen. Das ist ein Gen-Editierungsinstrument, das aber eigentlich ein bakterielles Immunsystem ist. Also Bakterien werden, also so wie wir mit Bakterien im Clinch stehen, stehen die Bakterien seit Beginn der Evolution mit Viren im Clinch. Das sind die beiden häufigsten biologischen Klassen oder also biologischen Entitäten. Und natürlich wollen die Viren die Bakterien übernehmen und die Bakterien wollen die Viren wieder rausschmeißen.
Und die lassen wir jetzt Schach spielen gegeneinander und genau, einander ausspielen.
Genau, und in diesem Fall gibt es ein bakterielles Immunsystem, was sich so wie auch das menschliche Immunsystem merkt, welche Viren es schon mal kennengelernt hat, indem es die DNA oder die RNA des Virus in das eigene Genom integriert. Und das ist eben dieses CRISPR-Cas-System. Und es gibt jetzt Wissenschaftler, die versuchen, dieses bakterielle Immunsystem gegen das Bakterium, also sozusagen dem Bakterium eine Autoimmunerkrankung zu verpassen, indem es ihm einfach seine eigene DNA präsentiert, sodass es sich denkt, oh, das müssen wir zerstören. Also sozusagen ein Selbstzerstörungsmodus.
Und die werden dann Selbstmörder.
Genau. Und man sieht eben auf dieser, sag ich mal, Basis-Anwendungsebene, Basis-Wissenschaftsebene, gibt es ganz viele coole und spannende Ideen. Und es gibt auch viele Firmen, die diese initialen Schritte machen. Das Problem ist, dass es entweder eine große Pharmafirma oder eine wirklich regierungsgetriebene Initiative geben werden muss, um diese Medikamente dann auf den Markt zu bringen. Also es ist relativ leicht, was in einem Laborexperiment zum Laufen zu kriegen.
Klar.
Aber wenn man das in Patienten umsetzen will, dann braucht man dafür sehr viel Geld.
Man kann da natürlich pessimistisch sein, ne? Die Analogie, wir wissen seit den 60er Jahren, Club of Rome, Grenzen des Wachstums und so weiter und fangen jetzt an, Klimapolitik zu machen. Wir wissen seit 2020, dass SARS-CoV nun eine Bedrohung sein kann. Aber was glaubst du persönlich? Werden wir aus dieser Pandemie und ihren Kosten, die wir noch gar nicht beziffern können, in der Analogie lernen können, bezogen auf Antibiotika, dass eben die Entitäten, sagen wir die Vereinten Nationen oder die Europäische Union sagen, Mensch, hier droht sozusagen der nächste Schauplatz oder ein potenzieller nächster Schauplatz, den wir relativ genau benennen können, um solche Aktivitäten dann eben nicht den Pharmagiganten dieser Welt zu überlassen, sondern staatliche Akteure mit einzubeziehen?
Also ja und nein. Also diese Antibiotikaresistenzkrise ist schon lange bekannt und tatsächlich wurde schon 2013, glaube ich, von der WHO oder 2014 das postantibiotische Zeitalter prophezeit. Und also es ist diese Krise ist seit Jahrzehnten bekannt und auch in ihrer Dramatik bekannt. Und es gab eine Studie, ganz interessanterweise, während ich mich darauf vorbereitet habe, auf diesen Podcast, kam gerade frisch eine Studie raus, die von der Bill und Melinda Gates Foundation gesponsert wurde, die Todesfälle durch antibiotikaresistente Bakterien im Jahr 2019 weltweit untersucht hat. Das ist ungefähr im Ballpark so viele wie durch Covid sterben. Und das heißt, dass das aber jedes Jahr so ist. Das heißt, wir haben eigentlich, wir haben die gleiche Lage. Es ist kein richtiger Unterschied.
Es ist keine Zukunft, sondern es ist Gegenwart.
Genau. Es ist Gegenwart. Mhm. Die Frage ist, wen betrifft es? Und das hat man ja bei Covid auch, dass es viele Leute, die ein relativ liberales Denken zumindest auch am Anfang hatten. Also das sind natürlich die vulnerablen Gruppen, die am gefährdetsten sind. Und das ist eben bei den antibiotikaresistenten Bakterien auch so, dass sehr vieles davon im Krankenhaus-Setting passiert. Mit Menschen, die ohnehin schon ein schwaches Immunsystem haben, weil sie alt sind, weil sie Krebs haben, weil sie HIV haben, weil sie Medikamente kriegen, die ihr Immunsystem runterreguliert. Und die dann zum Opfer dieser Bakterien werden. Und ja,
es ist. Das heißt, da haben wir schon wieder die ethische Seite des Ganzen, der ganzen Betrachtung analog tatsächlich zu Corona natürlich, ne? Und das lässt eher Doom als Saving vermuten, weil da scheint nun die Öffentlichkeit und auch die politischen Akteure nicht auf eine Art und Weise handeln zu wollen, wie das geboten wäre, um viele Menschen zu retten einfach.
Und also tatsächlich wäre meiner Ansicht nach die einzige Variante, und das wird tatsächlich auch versucht durch verschiedene Public-Private Partnerships, man muss die Pharmaindustrie dazu bringen, die späten Phasen der Antibiotikaentwicklung mitzunehmen. Und das Problem ist, dass ein Medikament auf den Markt zu bringen, kostet 2 Milliarden, so ungefähr. Natürlich macht die Pharmaindustrie das, wenn die Hoffnung besteht, das Geld zurückzubekommen. Sonst, warum sollten sie es tun? Also 2 Milliarden sind auch für eine Pharmafirma nicht wenig Geld. Also es gibt mehrere von solchen Funds, auch ein großes, große, wo auch zum Beispiel die deutsche Regierung mit drinsteckt, wo Wellcome Trust mit drinsteckt, wo wieder Gates Foundation mit drinsteckt. Die haben, weiß ich nicht, 500 Millionen geplätscht für kleinere Firmen, um diese Anfangsschritte, die wir eben besprochen haben, durchzuführen. Aber es braucht die großen Firmen, um die letzten Schritte zu gehen. Von den großen Pharmafirmen sind, soweit ich weiß, nur noch 4 überhaupt im Antibiotika-Geschäft drin. Und das Problem ist, dass sich mit den Antibiotika einfach sehr, sehr wenig Geld verdienen lässt. Weil, also die Logik ist natürlich, die neuen Antibiotika, die man findet, will man nicht benutzen. Weil die sind die letzte Reserve. Das heißt, man bringt ein Medikament auf den Markt, mit dem man eigentlich nicht erwarten kann, viel Geld zu verdienen. Und das ist, da fehlt der Anreiz. Dann muss die, und es gibt immer mehr von diesen Funding Initiatives, dann müssen die Regierungen und private Foundations und wer auch immer sich dazu bereit erklärt, das Geld da reinstecken, damit uns da geholfen wird. Man merkt an Covid, dass wenn die Lage schlimm genug ist, plötzlich Sachen funktionieren. Also die Impfstoffstudien haben vor Covid 10 bis 12 bis 15 Jahre gedauert. Genau. Jetzt ging es auch in einem Jahr.
Genau.
Und zwar nicht, weil abgekürzt wurde, sondern weil man das schnell, also man ist qualitativ genauso gut, man kann es nur, muss es nur schneller machen. Das Gleiche ist für Antibiotika der Fall. Aber anscheinend ist, obwohl die Lage wahnsinnig dramatisch ist, ist immer noch nicht genug, um zu sagen, wir brauchen jetzt diesen Effort. Ich glaube, dass tatsächlich diese Studie, die gerade publiziert wurde, ich glaube Mitte Januar, in einem sehr wichtigen Journal, The Lancet, die wirklich sehr gute Daten zusammengestellt hat, weltweit, über ganz viele verschiedene resistente Bakterien und Antibiotika und die auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Presse bekommen hat, vielleicht auch mal einen Anstoß geben kann, dass das erkannt wird. Aber es ist eigentlich sehr vergleichbar mit dem Klimawandel, wie du eben sagtest. Also alle wissen, was das Problem ist und man alle sagen auch, wir müssen jetzt mal dringend was tun.
Ja, genau.
Und es ist nur die Frage, wer und wann und wer hat Lust, Geld dafür auszugeben.
Vorletzte Bemerkung oder Frage. Ich glaube, das ist jetzt noch die Frage. Bemerkung kommt noch. Gesetzt den Fall, wir hätten dieses Funding.
Ja.
Also das Geld würde sprudeln. Mhm. Hättest du dann in diese beiden beschriebenen Wege, also auf der einen Seite eben neue Antibiotika, die chemisch sozusagen entstehen, dann auch, ich paraphrasiere das mal als den Krieg der Viren gegen die Bakterien, ja, wie du es erläutert hast, hättest du dann für die Zukunft, wenn es dann schnell entwickelt würde, gute Hoffnung, dass man auch in Zukunft nicht an schwerwiegenden bakteriellen Infektionen sterben wird?
Ja, also ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass es viel zu finden gibt. Ich glaube auch in der klassischen Art, wie Antibiotika gefunden werden, also in anderen Organismen. Ich glaube, da ist viel zu finden. Es ist nur nicht mehr so leicht. Aber dass ich glaube, sobald es ein Incentive gibt dafür, wird es funktionieren.
Und zum Schluss die Bemerkung noch. Ich bin natürlich als Vater wahnsinnig stolz darauf, was du an Wissen auch hier an den Tisch bringst. Auf der anderen Seite bin ich froh, selber kein Biologe zu sein und kein Pharmazeut zu sein, kein Mediziner zu sein, weil ganz ehrlich, ich hätte sonst jede Nacht Albträume. Du nicht?
Nein, eigentlich nicht. Ich kann das ganz gut in einem Orwellian Doublethink von mir fernhalten, dass ich das als ein wissenschaftliches, also das, man merkt es jetzt mit der Pandemie. Das war das erste Mal, dass tatsächlich dieses Wissen darum, wie die Welt um einen herum funktioniert, plötzlich einen wirklichen Kontext zum eigenen Leben hatte. Man muss natürlich auch sagen, dass also für alle Menschen, die man auch so kennt, die in Pflegeeinrichtungen sind, ich das auch mit Familienmitgliedern am eigenen Leib erfahren habe, wie schlimm diese Bakterien sind und dass man die auch nicht mehr wegkriegt und dass das ein großes Drama ist. Und tatsächlich, ich für mich persönlich, ich kann ganz gut über wissenschaftliche Dinge nachdenken, ohne sie zu sehr zu meinem eigenen Leben zu connecten. Aber manchmal funktioniert das auch nicht ganz. aber ich glaube, das ist das Talent des Wissenschaftlers, dass man das Gedankenexperiment machen kann, ohne davon Albträume zu kriegen. Ja. Aber natürlich auch nicht in allen Fällen. Und also ich glaube, wir werden relativ viel über Ethik auch der Wissenschaft und über was passiert, wenn man was findet, was das Potenzial hat, die Welt zu verändern, in der nächsten Episode, wenn es um CRISPR geht, sprechen. Und da müssen die Wissenschaftler natürlich auch die Verantwortung für übernehmen. Und dann, es ist halt ab und zu so, dass das Gedankenexperiment zur Realität wird. Und dann wird der Albtraum, rückt dann leider sehr nah.
Bin total gespannt, Izzy. Vielen Dank. Zum nächsten Mal.
Danke dir.